Deutschlandfunk, Kultur heute.
Das Phantom, nicht der Oper, sondern der Straßenkunst scheint enttarnt. Wer ist Banksy? Wir antworten. Das Genie der Oper, Wolfgang Amadeus Mozart in einem Musiktheaterprojekt in Hamburg an der Staatsoper und opernhafte Kunst einer Antidiva, Rebecca Horn im Skulpturenpark Waldfrieden in Wuppertal. Und dazu lädt sie Michael Köhler ein. Willkommen bei Kultur heute. So eine amerikanische Oscar-Filmpreisverleihung, die ist immer selber auch ein Stück Oper, ein Stück Spektakel, ein Stück Kino. Aus dem Vampir-Horrorfilm Blood and Sinners, da wurden bei der Verleihung Szenen nachgestellt, auf die Bühne gebracht. Aber anders als bei früheren Oscar-Verleihungen, als sich viele Leinwandstars trauten, die aktuelle Politik zu kommentieren, muss es wohl etwas zurückhaltender zugegangen sein, trotz Iran-Krieg. Eine Triggerwarnung jedenfalls sprach Moderator Conan O'Brien aus.
I should warn you, tonight could get political, okay? And if that makes you uncomfortable, there's an alternate Oscars being hosted by Kid Rock.
Yeah. Es könnte also ein bisschen politisch werden, warnte er, aber sie können ja auch noch den Kanal wechseln, so ungefähr. Sprechen wir also mit unserer Filmkritikerin Katja Nikodemus über die Oscar-Preisverleihung. US-Regisseur Anderson wurde für einen satirischen Action-Thriller One Battle After Another ausgezeichnet. Eine Filmkomödie über ein ernstes Thema, politischen Extremismus. Das ist doch ziemlich politisch, Katja, oder?
Ja, man kann schon sagen, One Battle After Another ist ein spektakulärer Film. Du hast ja schon gesagt, eine Mischung aus politischer Satire und aber auch erschreckender Aktualität. Es geht um eine Widerstandsgruppe gegen die US-Einwanderungs- und Zollbehörde ICE. Also der Film hat da was Visionäres. Er wurde ja lange vorher konzipiert und produziert. Und der Gegenspieler dieser revolutionären Truppe ist ja ein rassistischer Colonel, gespielt von Sean Penn. Der wurde für diese Rolle als bester Nebendarsteller ausgezeichnet und hat ihn leider nicht entgegengenommen, den Oscar. Und Paul Thomas Andersons Film wurde ja gedreht in hochauflösenden Breitwandbildern. Und er schlägt dann wirklich brachial den Bogen in die politische Gegenwart. Und seine Botschaft lautet letztlich, dieses Land ist aus den Fugen. Und den Oscar verdient hat der Film aber allein schon auch wegen seiner spektakulären Verfolgungsjagden. Also es ist wirklich pures Kino.
Und Leonardo DiCaprio spielt einen rassistischen Polizisten.
Das ist Sean Penn. DiCaprio spielt sozusagen einen Kiffer. Und ich kann nur sagen, an der Art und Weise, wie DiCaprio den Stummel dieses seiner Joints hält, merkt man schon, er weiß, was er da spielt sozusagen. Aber er hat leider keine Auszeichnung dafür bekommen.
4 Oscars indes für Blood and Sinners bei 16 Nominierungen für ein Südstaatendrama. Wirkt auf den ersten Blick auch recht ungewöhnlich. 30er Jahre im USA. Zwillingsbrüder werden da gespielt von Michael Jordan. Weiße Blutsauger, sind da am Werk Vampire. Wie kommt es zu dieser ungewöhnlich hohen Preisauszeichnung?
Naja, der Film ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Also man kann so ein bisschen salopp sagen, der geht ab. Er ist aber auch erzählerisch arg verwurstelt und auch ein bisschen aufgeblasen in seiner Ästhetik. Und ja, Michael B. Jordan, er hat eben ja für die Darstellung dieser Zwillingsbrüder in diesem Südstaaten-Western als bester Hauptdarsteller den Oscar bekommen. Er hat auch an seine schwarzen Vorgänger und Vorgängerinnen erinnert. Das war schon ein bewegender Moment, an Harry Belafonte und Halle Berry unter anderem. Und die Kamerafrau Autumn Derald Acapar, die nahm als erste Frau die Auszeichnung für die beste Kameraarbeit eben für Blood and Sinners entgegen. Nach fast 100 Jahren Oscar-Geschichte eine Frau für die beste Kamera, das muss man sich mal vorstellen.
Gucken wir noch mal ein bisschen auf die Veranstaltung selber. Der spanische Schauspieler Javier Bardem hat Sentimental Value den Preis verliehen. Er sagte Nein zum Krieg, befreit Palästina. Also ganz ohne Politik und Statements und Bekenntnisse ging es dann offenbar doch nicht, oder?
Ja, das stimmt allerdings. Ich meine, Nein zum Krieg und freies Palästina ist natürlich wirklich extrem wohlfeil in dieser Kürze und überhaupt als Statement. Und der Moderator des Abends, hat man ja eben gehört, der Late-Night-Talker Conan O'Brien, der enthielt sich fast vollständig politischer Anspielung, obwohl er eben ja vor politischen Witzen warnte. Und in seinem Anfangsmonolog, da endete er dann etwas vage mit der Hoffnung, dass etwas Besseres komme. Nun ja. Und bezeichnend fand ich wirklich, dass der Name Donald Trump kein einziges Mal fiel, muss auch nicht, aber es schien so, als sei der Abend doch durchzogen von einer großen Angst vor der Rache eines nachtragenden Präsidenten. Und man muss ja auch keine Statements abgeben. Aber wenn man bedenkt, was die US-Regierung in ihrem Land und in der Welt gerade anrichtet, da wirkte dieser Abend so zwischen verkrampfter Heiterkeit und Showroutine doch wirklich wie aus der Welt gefallen. Und nun wird ja der Medienmogul David Ellison, Eigentümer von Paramount ist ein Unterstützer von Donald Trump und er wird demnächst wohl Warner Brothers übernehmen, das Studio, das die beiden Gewinnerfilme One Battle After Another und Blood and Sinners produziert hat. Aber kann die Angst der Superstars vor, ja, vielleicht Nichtbeschäftigung so groß sein, dass man sich jeglicher Seitenhiebe gegen die US-Regierung oder auch gegen jegliche Anspielungen auf die Zeitläufe enthält? Und da finde ich es auch bezeichnend, dass letztlich nur Melania Trump Opfer eines schalen Witzes wurde. Das war dann doch eine pure Performance.
Aber ein bisschen komische Kritik gab es doch. Conan O'Brien hat sich, glaube ich, ein Krönchen aufgesetzt und einen Hermelin umgeworfen, ne?
Ja, schon. Es gab auch immer wieder, aber mein Gott, wenn man an die Länge der Veranstaltung denkt. Und bemerkenswert fand ich eben, dass der Preis des besten Dokumentarfilms, ja, der ging ja an die ZDF-Arte-Produktion, ein Nobody gegen Putin, das ist ein wirklich erschütternder Film über einen jungen Lehrer, der in Russland versucht, seine Schüler und Schülerinnen vor der Militarisierung und vor der geistigen Verrohung zu schützen. Der Film ist übrigens in der Arte-Mediathek zu sehen, kann man sich auch heute Abend anschauen. Und sein Regisseur David Bronstein, der hielt die einzig wirkliche politische Rede des Abends. Er sprach nämlich darüber, dass man sein Land verliert durch unzählige kleine Akte der Komplizenschaft, durchs Wegschauen. Und man kann schon sagen, dass diese luftleere Oscar-Verleihung, die war heute schon ein symbolischer Akt der Komplizenschaft von Seiten der US-Filmindustrie.
Alle Kriege müssten jetzt enden, so David Bronstein, der für den Dokumentarfilm Mr. Nobody Against Putin ausgezeichnet wurde. Katja Nikodemus über einen ungewöhnlichen, bemerkenswerten Abend bei der Oscar-Preis-Verleihung war das. Er, um den es jetzt geht, ist so etwas wie der Schattenmann, der Thomas Pynchon der Street Art, der bekannteste Unbekannte der Kunstwelt. Banksy mit Namen, der Graffiti-Künstler mit weltweiter Bekanntheit. Sein Werk etwa Love is in the Air wurde vor 5 Jahren etwa für knappe 13 Millionen Dollar versteigert mit Zertifikat. Die meisten Werke sind allerdings im unteren vierstelligen Bereich erhältlich. Der Schattenriss, das schwarz-weiße Bild eines jungen Mannes, der wie ein Speerwerfer aussieht, besser wie ein Autonomer mit Basecap und Bandana, einen Strauß bunter Blumen hält statt Stein- und Molotow-Cocktail. Er ist auch eine Art, ja, Antikünstler vielleicht. Im Oktober 2018 bei Sotheby's in London wurde das berühmte Bild Girl with Balloon zum Verkauf angeboten. Kurz nach der Auktion zerstörte sich das Bild selbst. Es lebt also nur im öffentlichen Vollzug, nicht im Museum oder überm Sofa. Eine Recherche der Agentur Reuters will den Künstler nun endgültig enttarnt haben. Unseren Chefreporter Kultur Stefan Koldorf habe ich gefragt, wer ist es denn, bitteschön?
Also wenn man den Recherchen der Kolleginnen und Kollegen von Reuters folgt und die scheinen wirklich sehr sorgfältig gearbeitet zu haben, dann ist es ein Mann namens Robin Cunningham, geboren am 28. Juli 1973 in Bristol. Und einiges davon war auch schon bekannt, weil jemand, der es wissen musste, sich mal verplappert hat und von Rob gesprochen hat. Da war man dann aber lange Zeit nicht sicher, ob es denn nun Robin Cunningham oder vielleicht Robert Denaya war, der Sänger der Band Massive Attack, denn da gibt es eine enge Verbindung zwischen den Kunstwerken von Banksy und den Auftritten dieser Band. Die waren komischerweise eine ganze Zeit lang immer am selben Ort, deswegen war Robert Denaya auch im Gespräch, er könne Banksy sein. Nun haben aber die Kolleginnen und Kollegen von Reuters Dokumente gefunden, Einreisedokumente in die Ukraine zum Beispiel, wo in der zweiten Hälfte 2022 in Horenka ein neues Bild von Banksy aufgetaucht ist. Und eigentlich sind das alles sehr, sehr belastbare Indizien.
Seine Kunst findet draußen statt, an Straßenecken, auf Häuserwänden, unangekündigt, unkuratiert, sozialkritisch, hatte bislang keinen Urheber, nur einen Namen, also in gewisser Hinsicht auch postmoderne Kunst, entfaltet also ihr Wirken. Ein Antikriegskommentator war auch. Was verändert jetzt die Tatsache, dass wir wissen, welche Person dahinter steht?
Also zunächst mal ist natürlich eines der letzten großen Geheimnisse der Kulturwelt sozusagen gelöst. Also wenn wir mal dran denken, wie spannend es viele unserer Kolleginnen und Kollegen finden, solche anonymen Menschen der Anonymität zu entreißen. Ich nenne nur Elena Ferrante oder Betraven oder Thomas Pynchon. Das ist ja ein regelrechter Wettbewerb immer. Wer findet heraus, wer es tatsächlich ist? Also so kann man es neutral beschreiben. Man kann aber auch sagen, der Mythos Banksy ist damit zerstört. Und vielleicht sind es auch seine Arbeitsmöglichkeiten. Denn du hast es gerade gesagt, die Bilder tauchten immer irgendwie auf. Und zwar nicht nur an prominenten Orten, auch in der Provinz und an irgendwelchen Häuserwänden und so. Darauf hat heute sein Anwalt Mark Stevens hingewiesen. Möglicherweise ist damit auch zu Ende die Möglichkeit, vollkommen unbemerkt und damit auch ungefährdet zu arbeiten, denn Banksy ist durchaus angefeindet worden. Er hat antikapitalistisch sich geäußert, er hat sich politisch in vielerlei Hinsicht für geflüchtete Menschen engagiert, auch Geld gespendet. Wenn man jetzt weiß, wer er ist und wie er aussieht, ist das so einfach nicht mehr möglich.
Stefan, du bist Kunstmarkt- und auch Raubkunstspezialist. Viel Energie verwenden wir immer drauf zu sagen, ist das ein echter Leonardo? Ist das ein echter Van Gogh? Ist das ein echter Morandi, um Authentizität nachzuweisen, die sich dann im Marktwert niederschlägt? Umgekehrt gesagt, wenn es kein echter ist, ist es wertlos. Weil jetzt haben wir hier den umgekehrten Fall. Was heißt das für den Markt? Dass wir jetzt plötzlich von jemandem, den wir geschätzt haben, weil er ein Phantom war, keins mehr ist?
Das ist die große Frage. Haben wir tatsächlich die Kunst so hoch bezahlt oder haben wir den Mythos so hoch bezahlt? Das wird sich jetzt erst zeigen. Vielleicht eine kleine Geschichte dazu. Ich war irgendwann mal in New York und da stand vor dem Metropolitan Museum so ein Tisch mit Banksy-Bildern. Und man geht natürlich dran vorbei, wenn man denkt, ja gut, der hat nie großen Wert auf Copyright gelegt, da hat irgendjemand nachgedruckt, billige Rahmen gekauft, das draufgespannt und so weiter. Ich hänge am Original, eine Reproduktion möchte ich nicht haben. Als ich wieder in Deutschland war, las ich, dass der Mann hinter diesem Tapeziertisch Banksy selbst war, der tatsächlich seine eigenen Originale da verkauft hat für ein Appel und ein Ei, die aber tatsächlich viel, viel mehr wert waren. Und da habe ich mich selbst dabei ertappt. Mir ging es auch nicht ums Motiv. Mir ging es um die Frage, echter Banksy oder nicht. Und auch da wird sich jetzt mit Sicherheit was ändern.
Das Phantom ist enttarnt. Stefan Koldorf über Banksy, den Street-Art-Künstler. Ein Musiktheaterprojekt von Regisseur Christopher Rüping, Generalmusikdirektor Meir Welber an der Hamburgischen Staatsoper, setzte Unbekanntes von Mozart in Szene. Titel des Ganzen: Die große Stille. In einer entlegenen Welt, so die Idee, da ist Mozart eine Art Anker, gewissermaßen die letzte Leitung zur Humanität. So der Gedanke für das musikalische Bühnenprojekt. Künftige Planetenbewohner fragen sich, was heißt es, Mensch zu sein? Und sie kriegen die Antwort, indem sie Mozart hören. Heilung und Hoffnung durch Musik. Ein bekanntes Motiv in Momenten der Gefährdung. Elisabeth Richter berichtet.
Dante hätte vielleicht Freude an diesem Abend gehabt. Getreu seinem Höllentor-Motto, lasst alle Hoffnung fahren, irrt ein kleiner Rest der Menschheit zwar nicht durch die Hölle, sondern seit Generationen in einem Raumschiff ziellos durchs All. Die Erde ist untergegangen und fast aus dem Bewusstsein verschwunden. Nur ein paar Kulturgüter erinnern noch an vergangenes irdisches Leben. Gemälde, ein überdimensionaler Skulpturfuß, Pflanzen, eine letzte Banane und vor allem Musik. Die graukostümierte Gemeinschaft huldigt immer wieder der Sonne mit Mozarts Freimaurerkantate Seele des Weltalls. Mit dem Rücken zum Publikum blicken sie durch die Fenster der Raumkapsel auf das Sternenmeer und die vorbeiziehende Sonne. Die lethargische Ruhe des ersten Teils passt zum Titel des Musiktheaterprojekts von Dirigent Omar Meir Welber und Regisseur Christopher Rüping, Die große Stille. Geradezu ritualisiert stehen die Kapselinsassen an, um sich ihre Raumfahrer Nahrung Teelöffel portioniert abzuholen. Zwei Geschwister bitten ihren Vater, ihnen noch einmal das Einschlaflied aus ihrer Kindheit zu singen, Mozarts Abendempfindung. Tenor Gregory Kunde tut es mit brüchiger Stimme. Text flimmert auf einem Bildschirm. Die Musik ist Karaoke-Entertainment für die Bordbewohner. Man singt mit Mikrofon. Das klingt zwar spacig, aber kalt und wenig passend für Mozart. Mozart zu singen und zu hören, das hält dieses traurige Häuflein Menschen am Leben. Im ersten Teil gibt es kein Orchester. Dirigent Omar Meir Welber, selbst Bewohner der Raumschiff-Arche, begleitet auf einem Keyboard. Bläser des Philharmonischen Staatsorchesters servieren ein Arrangement aus Mozarts G-Moll-Sinfonie. Die Handlung nimmt Fahrt auf, als eine Fremde an der Raumschiffpforte auftaucht. Aliena, sie bittet um Schutz. Hat sich diese außerirdische Gesellschaft einen Rest von Empathie bewahrt? Gewährt sie dem Eindringling Hilfe? Regisseur Christopher Rübling lässt sie zunächst verängstigt reagieren. Die Ankunft Alienas, der Fremden, markiert den Übergang zum zweiten Teil des Abends. Es folgen Szenen aus Mozarts zweitem Bühnenwerk Apollo und Hyacinthus, das Mozart mit nur 11 Jahren komponierte und das bereits mit erstaunlich dramatischer Kraft. Hier verliebt sich Gott Apoll, in dessen Rolle Aliena schlüpft, sowohl in die Königstochter Melia als auch in ihren Bruder Hyacinthus. Deren Freund Zephyrus wird eifersüchtig und bringt Hyacinthus um. Den Mord hängt er Apoll an, was der Sterbende dann aber richtig stellt. Zum Tod von Hyacinthus lässt Christopher Rübling getreu dem Mythos Blumen aus dem Bühnenboden sprießen. Die Bodenplatten wurden für den zweiten Teil entfernt. Aus dem Orchestergraben spielt das Philharmonische Staatsorchester. Am Schluss, als Musik zu Mozarts Streichquintett G-Moll bereits verklungen ist, sieht man nur noch die Dirigierbewegungen von Omer Meyer-Welber in die Stille hinein. Aliena hat zuvor ein Riesenei auf die Bühne gefahren. Dieses Ei bekommt zur letzten Stille Risse, wird daraus neues Leben entstehen? Es ist der einzige positive Moment dieses Abends. Musikalisch kam im zweiten Teil ein wenig theatralischer Fluss auf. Hier brillierten in den weiblichen Gesangspartien vor allem die Sopranistin Marie Majdowski und die Mezzosopranistin Kaylee Decker mit lyrischen Timbres, während Gregory Kunde mit seinen veristischen Heldentenorfacetten weniger Mozart-affin wirkte. Szenisch bleibt dieses Mozart-Projekt über weite Strecken viel zu spannungsarm. Die Hamburgische Staatsoper wirbt für diesen Abend damit, dass Mozarts Musik in fernen Welten neu entdeckt werde. Das löst der erste Teil der Produktion nicht ein. Die Musik des 11-jährigen Mozart zu Apollo und Hyacinth lässt allerdings doch staunen.
Ein Beitrag war das der Kollegin Elisabeth Richter. Klaviere, die sind in der jüngeren Kunstgeschichte ja gern bearbeitet, zertrümmert oder zugenagelt worden. John Cage etwa, der hat hier so eine Sonate für Spielzeugklavier geschrieben. 1948 war das schon. Medienkünstler namens John Pike hat Klaviere immer wieder als Gefühls- oder Fantasieinstrumente zum Gegenstand wilder Aktionskunst gemacht. Günter Uecker hat sie liebevoll zugenagelt. Die Künstlerin Rebecca Horn hängt das Klavier kopfüber in einer Ausstellung. Und zwar in Wuppertal im Skulpturenpark Waldfrieden. Da ist eine umfassende Einzelausstellung von ihr zu sehen. Sie ist vor 2 Jahren gestorben, die Künstlerin. Die Kunstwerke sind in den Ausstellungshallen, in der Villa und auch im Park von Waldfrieden zu sehen. Anja Reinhardt hat das alles gesehen.
Kopfüber hängt ein Konzertflügel in einem der Pavillons im Skulpturenpark. Dann öffnet sich die Klaviaturklappe, die Tasten fallen mit dröhnendem Lärm nach vorne und hängen wie schlapper Lauch heraus. Kotzendes Klavier, wie eine Betrachterin trocken feststellt. Kurze Zeit später bewegt die Mechanik alles wieder an den richtigen Platz. Concert for Anarchy, ein mehrdeutiger Titel, der vielleicht auch feingeistige Pianisten konterkariert, die bei jedem Hüsteln in einem Konzertsaal aufschrecken.
Der Bewegung steht nicht im Vordergrund. Es ist vielmehr, wenn die Dinge zusammen sind. Ne? Also der Klang, der ertönt, nachdem das Klavier sich bewegt hat. Oder das Klang, das es wieder so einzieht. Oder den Funken zwischen dieser Hörner. Wo ist die Maschine da? Das denkt man nicht an die Maschine.
Der Bildhauer Tony Craig, dessen Stiftung der Skulpturenpark gehört und der die Ausstellungen kuratiert, kannte Rebecca Horn ganz gut.
Mehrfach in der Vergangenheit sind wir uns begegnet, freundschaftlich begegnet. Und dann auch haben wir dann über einige Jahre in Berlin Atelier nebeneinander gehabt in der UDK, Universität der Kunst. Und damit haben wir dann natürlich mehr Berührungspunkte miteinander gehabt. Und so war sie. Sie war ein durchaus künstlerischer Mensch, so in jeder Phase ihrem Wesen.
Dass hier ein Künstler eine Künstlerin ausstellt, der er freundschaftlich verbunden ist, das spürt man in allen 3 Ausstellungsräumen, in denen Werke von Rebecca Horn stehen. Tony Craig hat eine sehr kluge und auch eigenwillige Auswahl getroffen. Zarte Federinstallationen, für die Horn vor allem steht, finden sich hier nicht. Im Gegenteil, einige Werke, wie eben das anarchische Klavier oder mit Farbe bespritzte Pumps, die ebenfalls mechanisch bewegt werden, kann man als ironische Antworten auf das Männliche in der Kunst und im Leben verstehen. Der Titel der Pumps-Arbeit: Die preußische Brautmaschine. In einer anderen Installation tänzeln zwei Absatzschuhe auf einem monumentalen Stein.
Zum Teil ist es natürlich, ne, also schon ziemlich schräg, das muss man sagen. Also wie diese zwei kleine Schuhe oben auf diesem sehr schweren Stein tapsen ein bisschen, das ist, hat ein komisches Aspekt, das ist tatsächlich wahr.
Tony Craig hat die Werke aber vor allem nach einem Kriterium ausgesucht, wie sie sich in den Skulpturenpark fügen. Sehr fragile, goldene Stäbe, die wie zarte Halme minimal schwingen, fügen sich in das Waldpanorama rund um den Glaspavillon, in dem sie stehen. Eine Malmaschine scheint einen halben Baum an die Wand gespritzt zu haben. Eher rätselhaft dagegen ist ein Turm aus Holzleitern, an dem Geigen befestigt sind. Die Bögen werden mechanisch bewegt. Turm der Namenlosen heißt die Installation, die an die Opfer und Vertriebenen der postjugoslawischen Kriege erinnern soll. Es könnte auch eine dystopische Jakobsleiter sein, die den Weg in den Himmel nicht findet. Hier bekommt der Titel der Ausstellung Emotion in Motion, Bewegungen, die Gefühle auslösen, etwas sehr Beunruhigendes.
Rebecca Horn macht das, finde ich, auf eine sehr subtile Art und Weise. Ne? Das sind sehr subtile Bewegungen, die sehr poetischer Art sind.
Poetisch ist auch der Kuss des Rhinoceros. Hörner auf zwei halbrund gebogenen großen Stahlstangen, die sich langsam aufeinander zubewegen und im Zusammentreffen Blitze erzeugen. Ein erotisches Maschinenknistern, das sofort endet, wenn die Stangen den Kontakt verlieren und sich wieder voneinander wegbewegen. Ein schönes Sinnbild eigentlich für das ganze Leben. Rebecca Horn wird hier auf heitere Weise nicht als die Künstlerin des empfindsamen Gefühlstheaters gezeigt, sondern als melancholische und ironische Beobachterin der Welt.
Eine großartige Künstlerin in großartiger Umgebung. Rebecca Horn im Wuppertaler Skulpturenpark Waldfrieden. Anja Reinhardt berichtete. Die Rektorin der Kunstakademie Düsseldorf, das ist Donatella Fioretti, die stand im Januar wegen einer Veranstaltung in der Kritik. In einem offenen Brief drücken jetzt Wissenschaftler und Kulturschaffende Solidarität mit ihr aus. Und mehr weiß in den Kulturmeldungen Luca Pizzato.
Ja, diesen offenen Brief haben mehr als 1000 Personen aus Wissenschaft, Kunst und Kultur unterzeichnet und stellen sich damit hinter die Rektorin der Kunstakademie Düsseldorf, Donatella Fioretti. Mit Sorge beobachte man die zunehmenden Eingriffe in die Kunst- und Wissenschaftsfreiheit, heißt es in dem Schreiben. Unterzeichnet haben unter anderem die US-amerikanische Philosophin Nancy Fraser, der Holocaust-Forscher Michael Rothberg und der Fotograf Wolfgang Tillmanns. Der offene Brief antwortet indirekt auf Rücktrittsforderungen an Fioretti wegen eines Vortrags der palästinensischen Künstlerin Basma al-Sharif im Januar an der Kunstakademie. Al-Sharif war Antisemitismus vorgeworfen worden. In dem offenen Brief betonen die Unterzeichnenden nun, Universitäten müssten geschützte Räume sein, in denen Konflikte offen verhandelt werden können. Der Brief gibt Rektorin Donatella Fioretti Rückenwind, denn am Mittwoch soll sie im Ausschuss für Kultur und Medien des Landtags in Nordrhein-Westfalen zu der Veranstaltung im Januar Stellung nehmen. Der italienische Kunstsammler und Mäzen Egidio Marsona ist gestern im Alter von 82 Jahren gestorben. Das teilte seine Familie heute mit. In über 50 Jahren hat Marzona in eine der umfangreichsten Kunstsammlungen zusammengetragen. In jungen Jahren betätigte sich Marzona bereits als Kunstsammler und Galerist in Bielefeld und Düsseldorf. Seine Sammlungen stellte Marzona stets einer internationalen Öffentlichkeit zur Verfügung. So übernahm zum Beispiel zwischen 2002 und 2014 die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mehr als 600 seiner gesammelten Kunstwerke und 40.000 Archivalien der Minimal Art, Conceptual Art und Arte Povera. Diese Übernahme kommentierte Marzona so.
Wenn man einmal Blut geleckt hat, würde ich sagen, dann bekommt man natürlich immer mehr Appetit. Und ich glaube, als Sammler, auch jetzt, wo ich die Sammlung nach Berlin gegeben habe, ist mir vollkommen klar, das ist das nicht das Ende meiner Sammlerkarriere. Ich werde also unverdrossen weitermachen, weil ich gar nicht anders kann.
So der Kunstsammler und Mäzen Egidio Marsona, der heute im Alter von 82 Jahren gestorben ist. Der Debütpreis der Lit Cologne ging gestern Abend an Clara Leinemann. In ihrem Roman Gelbe Monster zeige die Autorin ein feines Gespür für plastische Figuren, so die Jury. Zentral für die Handlung sind die Beziehungsdynamiken zwischen der Protagonistin Charlie und ihrem Partner Valentin. Per Live-Abstimmung kürte das Publikum im Kölner Comedia-Theater die Gewinnerin. Der Preis ist mit 2.222 Euro dotiert.
Die Kulturmeldungen waren das mit Luca Pizzato am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Gleich die Informationen am Abend. Ein Thema dort. US-Präsident Trump fordert die NATO-Verbündeten zu Hilfe auf. Ihnen einen guten Abend wünscht Michael Kühler.